Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Die Klimakrise hat auch etwas damit zu tun, was wir uns so auf den Teller schaufeln. Und umgekehrt können wir mit unserem Alltagsverhalten einwirken auf das Ökosystem. Um den Zusammenhang zwischen Klima und Lebensgewohnheiten, zwischen Landwirtschaft und Artensterben geht es heute Vormittag in unserem politischen Buchmagazin, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Dass es so viele verschiedene Arten gibt, hat durchaus seinen Sinn, auch wenn der vielleicht nicht immer sofort auf der Hand liegt. Was hat die Mücke je für uns getan? So lautet die ketzerische Titelfrage eines neuen Buches von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Frau Fischer ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Fischer.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ich persönlich kann Mückenstichen auch nicht sonderlich viel abgewinnen. Was hat die Mücke denn für mich geleistet oder für uns?
Also für Sie besonders viel, hoffe ich. Denn, was viele Menschen nicht wissen, Mücken sind tatsächlich die einzigen Bestäuber von Kakao. Das bedeutet, also es gibt nur zwei ganz kleine Mückenarten, die das können, weil die Kakaoblüte so mega kompliziert gebaut ist. Jede Honigbiene ist zu dick und zu riesig dafür. Und deswegen lautet die Antwort auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan? Ohne Mücke keine Schokolade.
Ah, gut. Ja, das ist allerdings wirklich ganz entscheidend. Wie ist das denn überhaupt mit der Diversität der Tierwelt? Das ist ja das zentrale Thema bei Ihnen. Diese Vielfalt, ist die denn notwendig für das Fortbestehen unserer Welt?
Ja, ganz unbedingt. Also Sie haben eigentlich ja oder wenn Sie sagen Artenvielfalt, Vielfalt von Tieren oder Lebewesen, Tieren und Pflanzen, dann ist das ja nur ein Teil, den wir da betrachten müssen. Ganz wichtig sind ja die Ökosystemleistungen, also das, was die Natur für uns leistet. Dazu gehören solche Dinge wie Bereitstellung fruchtbarer Böden oder das Reinigen von Luft und Wasser, das Bereitstellen natürlicher Ressourcen wie zum Beispiel Holz oder Fische und all diese Leistung der Natur, die brauchen biologische Vielfalt. Ohne biologische Vielfalt funktionieren diese Leistungen nicht. Und wir sind von denen abhängig, weil viele dieser Leistungen wir Menschen entweder gar nicht oder ja sozusagen mangelhaft oder für einen sehr, sehr hohen Preis nur selber leisten können.
Ein Beispiel bei Ihnen sind die Mangroven. Das ist, glaube ich, so eine Beziehung zwischen Tierwelt und Ökosystem, die vieles viel besser können, als die Menschen das bewältigen. Wie läuft das da?
Genau. Also Mangroven sind ein Beispiel, wie übrigens auch Korallenriffe, für Ökosysteme, die eine große Bedeutung haben bei der Sicherheit von uns Menschen. Denn tatsächlich schützen Mangrovenwälder oder Korallenriffe dahinterliegende Küstenbereiche vor Sturmfluten, vor Tsunamis, vor Wirbelstürmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion dieser Ökosysteme. Und dazu gehört ja noch, dass zum Beispiel Mangroven Kinderstuben für sehr, sehr viele Fischarten sind oder dass wir zum Beispiel viele medizinische Rohstoffe, sage ich mal, die Rohstoffe für Medikamente aus Korallenriffen bekommen. Also mal ein Beispiel, das am stärksten wirksame Schmerzmittel auf der Welt kommt von einer marinen Kegelschnecke. Das ist ungefähr 1000-mal so wirksam wie Morphium und vor allen Dingen wird der Patient, also der Organismus gewöhnt sich nicht an diesen Wirkstoff. Also das ist ja auch eine Leistung dann von einem, ja in dem Fall Korallenriff.
Es gibt sehr viele schöne Begriffe. Die ganze Bezeichnung, die Taxonomie der Tierwelt und der Pflanzenwelt kann man bei Ihnen auch entdecken. Nun geht es ja auch darum, dass die Städte sich sehr ausdehnen und dadurch die Biodiversität bedroht ist. Setzt da ein Umdenken ein, dass zum Beispiel Grün, Parks mehr aufgewertet werden?
Ja, ich glaube, das kann man schon sehen. Ich glaube, jeder von uns, egal was wir für einen Beruf haben oder wie wir unseren Tag verbringen, jeder Mensch kennt die Erholungsfunktion von Natur. Man ist der Entspannter, aber tatsächlich kann man auch zeigen, Menschen, die ins Grüne blicken, können sich besser konzentrieren. Menschen, die in einem Krankenhaus aufs Grüne blicken, werden schneller gesund. Und dadurch wird es ja, auch wenn das vielleicht schwer messbar ist, natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Denn wenn Sie jetzt mal Krankentage sich angucken, also je schöner die Umwelt ist, in der ihre Mitarbeiter arbeiten, je mehr die in den Park gehen können oder in einen Wald oder sich mal an einen schönen See setzen können oder eine Blühwiese betrachten können, umso seltener werden die krank, umso weniger Tage fehlen die bei der Arbeit. Und wenn wir uns das am Ende angucken, ja, kann man ausrechnen, was der Wert, auch der monetäre Wert solcher Leistungen dann ist.
Nun ist es aber doch so, denke ich, Frau Fischer, dass die Probleme, auch das Bewusstsein für den Wert des Ökosystems und der Diversität der Arten eher in reicheren Ländern vorhanden ist oder dass sich diese Länder den Luxus leisten können um die Sorge dafür. Wie ist das denn in Ländern wie Brasilien, wo es zum Beispiel ums Überleben geht? Das geriet ja jetzt in die Schlagzeilen wegen der Abholzung der Regenwälder, die wieder so zugenommen hat.
Also ich würde mal sagen, rational kann man natürlich sagen, dass mit dem höheren Bildungsniveau in Industrieländern wir rational vielleicht besser verstehen, welche Bedeutung Biodiversität und Ökosystemleistungen für uns haben. Aber de facto versteht natürlich ein Mensch, der in den Tropen in einer ländlichen Region lebt, das viel, viel besser. Also ich habe 10 Jahre in Westafrika gearbeitet, in einem Nationalpark. Unsere Angestellten kamen aus den umliegenden Dörfern. Bei denen ist die Bestäubungsleistung oder das Ausbreiten von Samen, von Nutzbäumen, was durch Tiere geschieht, das ist für die eben nicht eine rationale Sache, mit der die sich irgendwie akademisch auseinandersetzen, sondern das ist etwas, was für ihr Überleben unheimlich wichtig ist. Und wenn Sie haben Brasilien angesprochen, da haben wir natürlich ein anderes Dilemma nochmal, dass eigentlich für diese Leistung, diese Ökosystemleistung des Amazonas, der ja wichtig ist für die Stabilisation des Weltklimas, dass diese Leistung aber eben leider von niemandem bezahlt wird. Das heißt, wenn Länder, die viel Tropenwald haben, also in Afrika, im Kongobecken oder im Amazonasbecken, die müssen eigentlich diesen Wald zerstören, wenn sie irgendwie Geld verdienen möchten. Wir sind mit wenigen Ausnahmen, also Norwegen zum Beispiel ist gerade sehr, sehr aktiv dabei, solche Länder dafür zu bezahlen, dass sie den Wald stehen lassen. Aber wenn wir uns die letzten, ja vielleicht 200 Jahre angucken, dann haben wir immer nur für das Holz bezahlt oder für die Fläche, die unter dem Wald liegt, um da meinetwegen ja Ölpalmen anzubauen oder Soja oder was auch immer.
Welchen Effekt haben in diesem Zusammenhang Reisen? Das ist ja eine Mode, dass man auch in Länder fährt, die weit weg sind, um sich die Tierwelten anzuschauen.
Ja, genau. Also auf der einen Seite ist für einen nicht unerheblichen Teil an Reisen, ich habe es gerade nicht im Kopf, die Zahl, aber die steht natürlich in unserem Buch, ist ja der Besuch von Natur oder von Wildnis, von Nationalparks, ist überhaupt der Grund, so eine Reise anzutreten. Das heißt, Natur ist in dem Fall für den Tourismussektor ein Wirtschaftsfaktor. Die Leute fahren in einen afrikanischen Nationalpark, weil sie Tiere sehen wollen. Die fahren in einen deutschen Nationalpark, weil sie da diese alten Bäume sich angucken wollen oder was auch immer. Und umgekehrt wirken wir aber natürlich, wenn wir reisen, auch auf Biodiversität. Also natürlich erstmal indirekt durch meinetwegen CO2-Emissionen, die durch die Mobilität entstehen, aber auch direkt. Also wir haben Beispiele, also ich nehme mal ein Beispiel, ein Hummer, das ist ein Tier, was 80, 90 Jahre alt geworden ist, bis es endlich auf dem Teller landet. Und wir finden leider in vielen Tourismusdestinationen, dass Menschen dann denken, oh, jetzt lasse ich es mal krachen, ich esse mal hier alles, was die Region hergibt und das in einer verschwenderischen Art und Weise. Und dann wiederum haben wir natürlich durch diese Reisen negative Effekte, manchmal direkt da oder genau auf diese Ökosysteme, auf die Leute sich eigentlich angucken wollten. Also die Leute fahren irgendwo hin, um als Taucher Korallenriffe anzusehen, leben dann aber vielleicht in einem Hotel, was ungefiltert die ganzen Abwasser ins Meer entlässt und dadurch das Korallenriff sehr stark schädigt. Das bekommen viele Leute eben gar nicht dann mit.
Vielen Dank, Frauke Fischer. Wir sprachen über das Buch »Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet« von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Erschienen im Ökon Verlag, 219 Seiten für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Klimawandel und Artenvielfalt sind unser Thema in der Lesart. Und etwas Zerstörerisches kann auch die hochindustrialisierte Landwirtschaft entfalten. Sie hinterlässt Spuren im Grundwasser, im Gemüse und sogar in der Muttermilch. Das Gift und wir, wie der Tod über die Äcker kam und wie wir das Leben zurückbringen können, lautet der Titel eines Sammelbandes, herausgegeben von Matthias Forster und Christopher Schümann. Gelesen hat den Band für uns Nele Rössler. Frau Rössler, der Titel hat ja fast so etwas Schicksalsdreuendes, Reißerisches. Wie wird denn der Begriff Gift definiert?
Also der Titel zeigt schon ganz gut, in welche Richtung das Buch politisch geht. Weil das Wort Gift in dem Titel, das steht für Pestizide, also für Chemikalien, die in der Landwirtschaft genutzt werden, um Insekten abzutöten oder auch Schädlinge. Dabei geht es einmal um Herbizide, das sind Unkrautbekämpfungsmittel, und um Fungizide, das sind Pilzbekämpfungsmittel. Und vor allem in den ersten Kapiteln gibt es mehrere Beiträge, die eben die Auswirkungen von Pestiziden auf Umwelt und Menschen beschreiben. Und durch das ganze Buch ziehen sich sogenannte Verlustanzeigen. Und diese Verlustanzeigen, die gibt es zum Beispiel für den Baumweißling oder auch für die Turteltaube oder für die schwarze Mörtelbiene. Und auf diesen Verlustanzeigen sieht man dann eben einmal eine schöne Illustration, also es ist wirklich sehr schön zum Ansehen, von diesen Tieren und Pflanzen, die ausgerottet wurden, und dann eben immer einen kleinen Text dazu, wo beschrieben wird, warum es diese Tierart kaum noch gibt.
Es ist ja ein Sammelband mit Beiträgen von Autoren aus Wissenschaft und Journalismus. Worum geht es insgesamt?
Also die 33 Autorinnen und Autoren haben eine Gemeinsamkeit, und diese Gemeinsamkeit ist, dass sie die Landwirtschaft ökologischer machen wollen. Einige fordern sogar die komplette Umstellung auf Ökolandbau. Und ein wiederholendes Thema ist eben der Rückgang der Biodiversität durch Pestizide. Also das habe ich ja eben schon angesprochen, dass es immer wieder diese Verlustanzeigen gibt. Es gibt aber auch eine These, die fand ich sehr spannend, und zwar, dass intensive Landwirtschaft die Biodiversität fördern würde, weil intensive Landwirtschaft weniger Platz braucht, und dann hätte man eben mehr Platz für Ausgleichsflächen für Tiere und Pflanzen. Und da gibt es aber mehrere Beiträge, die dieser These widersprechen. Unter anderem macht das die Journalistin Tanja Busse, die erzählt, dass Getreidehalme in der intensiven Landwirtschaft häufig so eng nebeneinander stehen, dass Insekten erfrieren, trotz des Klimawandels. Und diese Getreidehalme können eben so dicht nebeneinander stehen, weil es eben Pilzbekämpfungsmittel gibt.
Nun haben, glaube ich, alle im Ohr die Glyphosat-Diskussion auf EU-Ebene, die es gab in den letzten Monaten. Aber der Anlass für das Buch, Nele Rössler, sind Schweizer Volksabstimmungen über den Einsatz von Pestiziden. Geht es denn trotzdem auch um Glyphosat?
Ja, es gibt sogar eigene Kapitel über Monsanto. Also Monsanto wurde dann ja erst 2018 von Bayer übernommen. Und diese Beiträge zeigen besonders, wie stark politisch dieses Buch eigentlich ist. Also in dem Fall Glyphosat wird immer wieder geschrieben, wie viele Ungereimtheiten es damals eigentlich gab. Also das ging ja hin bis zu Korruptionsvorwürfen gegen europäische Institutionen. Es geht auch immer wieder um die WHO-Einschätzung, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sei. Und das sind auch die Beiträge, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, noch die Meinung von Menschen zu hören, die Glyphosat anders bewerten. Also die vielleicht Glyphosat sogar positiv sehen und sagen, dass Pestizide schon auch positive Eigenschaften haben, die sie ja durchaus haben.
Wenn viele Länder umstellen auf ökologische Landwirtschaft, wie es ja naheliegen würde, wird das sehr kostspielig. Werden für dieses Problem denn Lösungen vorgeschlagen?
Viele der Autorinnen und Autoren rechnen anders. Die sagen zum Beispiel, Biodiversität, das hat einen Wert, der schwierig zu beziffern. Außerdem wissen wir ja, dass Wasserreinigung und Schadstoffentfernung sehr teuer für die Steuerzahlenden sind. Ein Knackpunkt der ökologischen Landwirtschaft wird aber erst im letzten Viertel des Buches wirklich thematisiert. Und das ist die Frage, wird die gesamte Weltbevölkerung satt, wenn Felder nur biologisch bewirtschaftet werden? Also wir haben ja bereits 8 Milliarden Menschen auf der Welt und es werden tendenziell immer mehr. Dazu gibt es einen Beitrag von Bernward Geier und seinem Sohn. Und die beziehen sich dabei auf einen ehemaligen US-Landwirtschaftsminister, der gesagt hat, bevor wir in diesem Land zur ökologischen Landwirtschaft zurückkehren, muss irgendjemand entscheiden, welche 50 Millionen Amerikaner wir verhungern lassen. Und die Geiers widersprechen eben dieser Aussage und stützen sich auf eine Studie aus dem Jahr 2016 von der Stanford University. Und da sagen die Forschenden nämlich, dass nachhaltige Landwirtschaft nur 2,5% weniger Erträge hat als konventionelle.
Für wen ist dieses Buch gedacht, Nele Rössler? Wer sollte sich damit beschäftigen?
Ich würde es einer gewissen Zielgruppe empfehlen, und zwar Menschen, die überzeugt davon sind, dass ökologische Landwirtschaft der richtige Weg sind, die aber nach mehr fundierten Argumenten suchen. Menschen, die sich darüber informieren möchten, ob ökologische Landwirtschaft zukunftsfähig ist, die werden enttäuscht.
Vielen Dank, Nele Rössler. Wir sprachen über das Gift und wir, wie der Tod über unsere Äcker kam und wie wir das Leben zurückbringen können. Herausgegeben von Matthias Forster und Christopher Schümann. Es liegt vor bei Westend, 447 Seiten für 29,95 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Klimakrise beschäftigt uns heute Vormittag in der Lesart und mit dem Klima ist auch das verknüpft, was wir Tag für Tag einkaufen und essen. Bei der Frage, wie viel CO2 unser Frühstück gerade verursacht hat, kann uns jetzt jemand auf die Sprünge helfen. Der Ernährungswissenschaftler Malte Rohbach ist mir zugeschaltet. Die Ökobilanz auf dem Teller heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Rohbach.
Hallo, grüß Sie.
Wenn ich jetzt heute Morgen Haferbrei mit Banane gegessen habe und dazu einen Espresso getrunken, bin ich dann schon eine mittelschwere Klimasünderin?
Auf keinen Fall. Natürlich könnte man hier noch die Banane einfach durch einen heimischen saisonalen Apfel ergänzen oder durch eine Birne. Dann wäre es ideal, aber das ist alles völlig im Rahmen.
Also ein veganes Frühstück wäre nicht unbedingt korrekter?
Nee, wobei, was Sie jetzt gegessen haben, ja fast vegan war, bis auf vielleicht einem Joghurt oder Milch. Aber vegan bedeutet nicht automatisch klimafreundlicher.
Was heißt es denn, wenn vegane Ernährung, wenn jemand davon sehr überzeugt ist, wie sieht die Klimabilanz aus? Vielleicht können Sie uns das an einem Beispiel erklären.
Ja, das sieht beim Klima tatsächlich deutlich weniger treibhauswirksam aus als beim Mischköstler. Ein Vegetarier ist auch etwas klimafreundlicher als ein Mischköstler. Das liegt aber vor allem daran, dass wir derzeitig wirklich als Mischköstler zu viel Fleisch essen und auch bei anderen Lebensmitteln durchaus noch ein bisschen einsparen können, zum Beispiel bei verarbeiteten Milchprodukten oder auch tatsächlich bei Getränken, abgefüllten Getränken und Getreideprodukten.
Kann man denn den Verzehr von Tieren irgendwie wieder gut machen? Ist das überhaupt so, dass Tierhaltung das große Problem ist?
Ja, man kann tatsächlich im Alltag überlegen, wo möchte ich denn konsumieren? Denn beispielsweise, es wird ja in Deutschland immer mit dem Rindfleisch argumentiert, das konsumieren wir ja nur zu 15% anteilig am Fleischkonsum. Aber beispielsweise beim Geflügel oder Schwein, da liegt man schon bei vielen anderen Ökofaktoren wie auch dem Wasserverbrauch tatsächlich nur bei weniger als der Hälfte von dem, was Rindfleisch verursacht. Da kann ich natürlich was drehen und dann kann ich auch im Alltag überlegen, muss ich denn heute Abend eine ganze Staffel Online-Streaming meiner Lieblingsserie praktizieren? Denn für eine halbe Stunde Online-Streaming kann ich beispielsweise auch schon einfach ein schönes 150 Gramm Geflügelfilet oder Schweinefilet essen. Und da kann man also schon im Alltag überlegen, was macht wirklich bei mir der Konsum aus, nicht nur bei der Ernährung.
Spielt auch die Haltung der Tiere damit hinein? Also Rinderhaltung im Vergleich zu Geflügelhaltung, was die Ökobilanz angeht?
Das spielt auf jeden Fall mit rein. Es ist so, dass Wiederkäuer, also bei Rind, Schaf und Ziege, aufgrund der Verdauung eine andere Klimawirksamkeit haben als Schwein und Geflügel. Wobei inzwischen es so ist, dass vermutlich auch die Berechnung der Klimawirksamkeit von Wiederkäuern überarbeitet werden muss. Denn das Methan, was die ausstoßen und was ein klimawirksames Gas ist, ist eigentlich Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufes, dass die ja eigentlich dann auch über das Gras wieder aufessen und wieder ausscheiden. Also da würde noch ein bisschen was passieren, aber das ändert nichts daran, dass tierische Lebensmittel in der Regel klimawirksamer sind als pflanzliche Lebensmittel.
Was halten Sie denn von den vielen Ersatzprodukten für Fleisch? Da gibt es ja inzwischen ganze Regale, wenn ich mich im Biomarkt umschaue. Sind die aus der Sicht des Klimas sinnvoll?
Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht sind weder die Fleisch- noch die Milchersatzprodukte wirkliche Alternativen. Nicht, weil sie vielleicht schlecht ausgedacht sind, sondern weil sie schlichtweg nicht die hohe Nährstoffdichte liefern, wie Fleisch oder Milch oder deren Produkte. Und zum anderen natürlich auch hochverarbeitet sind. Das heißt für mich, es ist eine eigene Produktkategorie, die kann ich essen, die kann ich auch mögen. Und viele Produkte sind aus meiner Sicht allerdings weit davon entfernt, überhaupt als ein Ersatz zu dienen. Rein geschmacklich ist das noch ein weiter Weg.
Ich habe gelernt aus Ihrem Buch, dass es Produkte gibt, die ausschließlich aus Gluten entstanden sind. Das hat mich auch sehr verblüfft. Was ist denn eigentlich mit Käse?
Ja, bei Käse gibt es momentan viele Entwicklungen, die vor allem Ersatz auf Basis von Cashewnüssen entwickeln. Das ist aber wiederum auch eine Wasserverschwendung, die man sich dreimal durch den Kopf gehen lassen sollte, denn diese zum Beispiel Camembert-Ersatz besteht zu über der Hälfte aus Cashewnüssen und Cashewnüsse haben wiederum einen Wasserverbrauch in der Höhe von Rindfleisch. Von einem Kilogramm Rindfleisch ist das vergleichbar bei einem Kilo Cashew und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn wir dürfen nicht nur auf die Klimawirksamkeit gucken, sondern insgesamt auf die Ökobilanz. Und wenn wir dann extra Cashewnüsse in Form verarbeiteten Käse aus den Regionen der Welt, wo die eben nun mal wachsen, in Südamerika oder Indien, importieren, ist es tatsächlich wiederum freundlicher für die Ökobilanz, wenn man eigentlich einfach einen regionalen Käse isst.
Also alles, was aus der Nähe kommt, ist eigentlich gut. Nun haben Sie den Wasserverbrauch schon angesprochen, Herr Robach. Es gibt die Begriffe bei Ihnen graues und blaues Wasser. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das blaue Wasser ist das Wasser, was wir als Frischwasser entnehmen. Also jetzt mal platt gesagt, was aus dem Wasserhahn kommt. Und dann gibt es noch das graue Wasser, was Sie angesprochen haben. Das ist das Wasser, was eigentlich darstellt, wie viel Frischwasser wir aufwenden müssen, um verschmutztes Wasser wieder sauber zu bekommen. Also um den Schmutz sozusagen und die Abfallstoffe zu verdünnen. Und dann gibt es noch das grüne Wasser, das ist das Regenwasser, was vom Himmel fällt. Und das ist so wichtig, weil gerade in Deutschland wir zum Glück noch derzeit genügend Niederschläge haben. Und gerade bei tierischen Produkten, die oft ja auch dann als Wasserverschwender in Verruf gebracht werden, ist es so, dass zum Beispiel Rindfleisch, wenn wir das wieder nehmen, über 90% aus Regenwasser seinen Wasserbedarf deckt. Das ist natürlich in Deutschland weniger ein Problem, wo nur etwa 1% der gesamten Frischwasserentnahme aus der Landwirtschaft erfolgt. Der Rest ist in den Haushalten und Industrien. Und es ist weniger ein Problem, als wenn wir jetzt Rindfleisch eben aus Südamerika extra importieren.
Malte Robach, was können wir denn ganz konkret tun für den Klimaschutz?
Ja, ich habe es ja wirklich einfach durchkalkuliert anhand einer sehr, sehr aktuellen Analyse des Thünen-Instituts in Deutschland. An Platz 1 ist das Fleisch sowohl bei der Landnutzung als auch bei der Klimawirksamkeit und beim Energieverbrauch. Das sollte man tatsächlich um die Hälfte mindestens einfach im Konsum reduzieren, egal welches Fleisch. An Platz 2, das wissen aber wenige, stehen Getränke, einfach weil wir so viel davon am Tag trinken. Und da kann man wirklich ein bisschen dran drehen, wenn man mehr Leitungswasser trinkt. Und an Platz 3, auch für viele vielleicht überraschend, sind Getreide und Getreideprodukte noch vor den Milch- und Milchprodukten. Und da kann man eben auch einfach mal gucken, ob man bei beiden Kategorien ein bisschen einspart. Und dann kann man tatsächlich auf ein recht verträgliches Niveau kommen, denn eins steht ja fest, essen müssen wir immer.
Am besten Hülsenfrüchte und regionale Produkte. Malte Robach über sein Buch Die Ökobilanz auf dem Teller, wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Erschienen ist der Band bei Hirzel, 248 Seiten für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Klimawandel ist ein so großes und weltumspannendes Problem, dass man leicht kapitulieren könnte. Die Bedrohung übersteigt schlichtweg alles, was wir uns vorstellen können. Ein Vorschlag, wie wir uns geistig wappnen können, liefert der Philosoph Bernward Gesang, der sich viel mit Wissenschaftsethik beschäftigt hat. Mit kühlem Kopf heißt der Band programmatisch über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Meine Kollegin Simone Miller, Redakteurin unserer Philosophiesendung, ist jetzt im Studio. Sie hat das Buch gelesen. Das Kernanliegen scheint ja zu sein, eine Strategie zu entwickeln. Wie sieht die überhaupt aus?
Genau, Gesang appelliert an uns, nicht irgendwas für den Klimaschutz zu tun, also weniger Plastik kaufen, weniger Fleisch essen, weniger Kilometer zu fahren, sondern wir sollen der Doktrin vom großen Unterschied folgen. Das heißt, möglichst effizient handeln. Das heißt, erstmal eine Gesamtstrategie entwerfen, einzelne Etappensiege ausmachen und die dann Schritt für Schritt erreichen. Und diese Schritte sollen eben möglichst effizient, das heißt möglichst klug gewählt sein. Und dabei stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja, welche Krise wollen wir eigentlich lösen? Die Klimakrise, die Umweltkrise, die Armutskrise oder alle zusammen? Und da fährt Gesang einen ganz klar pragmatischen Kurs. Er sagt, wir dürfen uns nicht überfordern. Wir müssen der Klimakrise unbedingt Vorrang einräumen in dieser Situation. Erst einmal gilt es, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und dann können wir in einem zweiten und dritten Schritt immer noch uns um Umwelt und Armutskrise kümmern.
Aber was heißt das genau, Simone Müller? Was meint er mit dem Vorrang der Klimakrise und welche Auswirkungen hätte das dann für die anderen beiden Krisen?
Er meint damit, dass wir jetzt nicht versuchen sollten, unser gesamtes globales Wirtschaften umzustellen auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Das wäre im echten Sinne nachhaltig, sondern wir sollten uns darauf beschränken, unser derzeitiges globales Wirtschaftswachstum klimaneutral zu gestalten. Das heißt, er unterstützt das Konzept des Green New Deals oder auch des grünen Wachstums. Und da geht es erst einmal darum, umzustellen auf erneuerbare Energien. Das heißt aber auch, dass, oder das muss man dazu sagen, unser globaler Energiebedarf, der ist so hoch und der wird auch weiter wachsen, dass um das zu schaffen, müssten wir auch Biomasse anbauen. Und diese Biomasse, die würde sehr schnell in Konkurrenz treten zum Anbau von Lebensmitteln. Das heißt, die Nahrungsmittelpreise, die müssten dann steigen und das würde zu noch mehr Hunger auf der Welt führen. Und außerdem würden die verbleibenden Ökosysteme auch weiteren Ackerflächen weichen müssen. Das heißt, dieses Konzept des grünen Wachstums verschärft automatisch sowohl die Ökokrise als auch die Armutskrise. Und deswegen hätte ich mir an dieser Stelle auch ehrlich gesagt gewünscht, dass Gesang etwas eingehender diese nachhaltigeren Lösungsstrategien, die durchaus auch auf dem Tisch liegen, etwas eingehender diskutiert hätte.
Das leuchtet mir sofort ein. Und so wie Sie das schildern, geht es darum, dass diese Klimawende auch durch das Engagement des Einzelnen abgewendet wird. Wie stellt er sich das vor?
Genau, Gesang ist selbstbezeichnender Utilitarist. Das heißt, es geht ihm um die Frage, wie wir als Einzelne einen möglichst effizienten Beitrag zum größtmöglichen Gesamtwohl leisten können. In dem Fall eben um die Erhaltung, zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Und er geht außerdem von Mittelknappheit aus. Also wir haben eben alle nur sehr begrenzte Ressourcen, die wir investieren wollen und können in die Klimawende. Das ist vor allem Geld und Zeit. Und deshalb sagt Gesang, wir müssen das tun, was am allerwirksamsten CO2-Emissionen verhindert. Und das geht in seinen Augen am besten durch Spenden. Und nicht irgendwas spenden, sondern möglichst effizient spenden. Das heißt, dort spenden, wo das eingesetzte Geld zu möglichst großen Effekten führt. Und das sieht er gegeben in zwei ausgesuchten NGOs, die sich beide einsetzen für den Erhalt von Regenwäldern. Und da sagt er, nicht rumeiern, also nicht weniger Kaffeebecher verbrauchen, sondern Leute, spendet und spendet auch wirklich umfänglich. Das heißt, je nach Einkommenslage 3-5%.
Das sind ganz klare Anweisungen. Man soll also lieber Geld spenden, als auf die Straße zu gehen und laut zu protestieren.
Genau, das ist so ein bisschen die Krux an dieser Logik der Kostenrationalität. Denn solche Spenden für NGOs, die lassen sich eben teilweise tatsächlich umrechnen in eingesparte CO2-Tonnen. Das gilt für politisches Handeln natürlich nicht. Also wir können nicht sagen, wenn ich auf diese Demo gehe, dann bedeutet das, so und so viele Tonnen CO2 werden eingespart. Und deswegen ergibt sich eben auch diese klare Handlungsempfehlung. Also Gesang sagt ganz klar, nur dann politisch kooperieren, wenn diese Kooperation wenig kostet. Und in diesem Bild bleibt eben unklar, wie auf diese Art und Weise der politische Druck wachsen soll, der aber nötig dafür ist, dass tatsächlich eine Klimapolitik künftig entsteht, die eben entschiedener ist. Denn die Klimapolitik, die wir bisher sehen, die ist ja einfach ungenügend gemessen an den Zielen, die wir tatsächlich erreichen müssen.
Nun spielen ja auch immer politische Institutionen eine Rolle. Das kommt auch bei ihm vor. Es gibt ein Kapitel dazu. Und die Frage, wie das institutionell irgendwie verankert sein kann. Macht er da Vorschläge, die Sie überzeugen?
Ja, da macht er wirklich sehr interessante Vorschläge. Also es ist eine ganze Palette. Ich nenne mal die allerwichtigsten. Er sieht ein Vetorecht für das Umweltministerium vor. Er sagt, Jugendliche sollten deutlich früher wählen dürfen. Und er setzt auf sogenannte Zukunftsanwälte. Das sind Experten und Expertinnen, die alle Gesetzgebungsinitiativen begleiten würden und darauf achten würden, dass diese Gesetzesvorhaben auch tatsächlich vereinbar sind mit den Grundbedürfnissen von zukünftigen Generationen. Die werden auch ausgerüstet mit robusten Kompetenzen. Und das sind wirklich Vorschläge, die sehr sinnvoll und sehr inspirierend sind für eine erfolgreichere Klimapolitik. Und ich hoffe, alle Leserinnen und Leser können davon profitieren.
Das klingt sehr überzeugend. Simone Miller hat uns das Buch von Bernward Gesang vorgestellt, Mit kühlem Kopf über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Erschienen bei Hansa, 272 Seiten für 24 Euro.
Adventskalender.
Ich heiße Gregor Henz und verschenke das Buch Delirious New York von Rehm Koolhaas. Koolhaas nennt sein Buch über New York ein retroaktives Manifest. Er analysiert die Stadt rückwärts, er skizziert die Geschichte ihrer Idee und formuliert das Programm, das der Stadt mit all ihren Widersprüchen zugrunde liegt. Das Buch war, als es 1978 erschien, eine Provokation. Für mich ist Delirious New York eine Art Zeitkapsel. Die Stadt war damals noch ein Sehnsuchtsort und ein Ort der Unschuld. Man konnte, vor allem als Europäer, Manhattan mit seinen endlosen Staus, seinen gehetzten Menschen, dem Schmutz, den dampfenden Gullideckeln und den hässlichen Wolkenkratzern ohne jeden Hintergedanken bestaunen und auch interpretieren. Es war die Zeit der Großstadtlegenden. Man erzählte sich, dass in der Kanalisation Krokodile lebten. Die Stadt war ein Festplatz des Irrationalen. Heute ist Manhattan effizient und sauber und sicher. Wo früher das World Trade Center stand, steht heute eine Festung. Auf der Highline kann man flanieren. Koolhaas Manifest entspringt dem Fantastischen. Er beschreibt Manhattan als Unmöglichkeit, eine alternative Realität, die tatsächlich Stein geworden ist. Man kann das Buch aufschlagen und die Pläne herausziehen, die dem Wahnsinn des 20. Jahrhunderts zugrunde liegen, unter dessen Folgen wir heute leiden. Ich schenke das Buch meiner Tochter Friederike, die gerade 2 geworden ist. Wenn es ihr eines Tages in die Hände fällt, ist es eine Zeitkapsel, in der eine weitere Zeitkapsel steckt. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit nach New York reisen werden wie heute. Es ist wichtig, dass sie versteht, welche Bedeutung Manhattan für das Weltverständnis meiner Generation hatte. Denn die Mythen ihrer Generation werden andere sein.
Gregor Henz verschenkt das Buch Delirious New York, ein retroaktives Manifest für Manhattan von Rehm Koolhaas, erschienen bei Arch Plus. 328 Seiten kosten 25 Euro.